Clarity Shift. Dein Podcast für mehr Klarheit, Fokus und Führung. Von Jens Wolf und Nathalie Malai.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clarity Shift. Heute wollen wir über das Thema mentale Stärke sprechen. Und als ich mir so meine Gedanken darum gemacht habe, habe ich gedacht, okay, mentale Stärke klingt ja eher so danach, als ob das im Kopf passiert. Aber als ich dann so weiter drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, mentale Stärke, Sicherheit, wie hängt das zusammen? Das entsteht ja doch mehr durch äußere Faktoren, also Umsatz, Rücklagen, wie bin ich aufgestellt, welche Pläne habe ich geschmiedet, die mich schützen sollen, weil das gibt mir wieder Sicherheit und fühle ich mich mental stark. Was würdest du denn sagen, was ist so dieser Irrglaube an dieser Annahme und was gibt denn dann Menschen wirklich diese innere Stabilität, wenn dann diese Sicherheiten oder diese Systeme wegfallen?
Ja, ich glaube, das eine ist, unterscheiden wir mal mentale Stärke und Sicherheit. Also sicher fühlen wir uns ja oft, wenn wir sozusagen im Außen uns Sicherheiten aufbauen und wissen, wir können sozusagen, so wie du gesagt hast, auf Rücklagen zurückgreifen oder wir sind sicher, dass ein guter Umsatz kommt oder es läuft alles stabil und dann fühlen wir uns sicher. Aber damit hat mentale Stärke, glaube ich, nicht unbedingt etwas zu tun, sondern die mentale Stärke zeigt sich eben dann, wenn wir unabhängig sind von allem dem, was um uns herum passiert. Und ich weiß nicht, für mich ist mentale Stärke, unabhängig zu sein von dem, was außen passiert und auch eine gewisse Regelmäßigkeit oder eine gewisse Konstanz zu haben, emotionale Konstanz, mentale Konstanz. Das heißt, ich kann mich in Wirklichkeit auf meinen Zustand verlassen und ich kann mich auf mich verlassen und das gibt mir eigentlich die Sicherheit. Ja, also statt, dass ich im Außen Sicherheit suche, um mich außen irgendwo abzustützen oder aufzustützen oder mich anzulehnen, finde ich diesen Support in mir selbst. Und da ist eben ein ganz wichtiger Faktor, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich nicht jetzt, keine Ahnung, unter Druck eingehe oder in einer sehr emotionalen Diskussion auszucke oder irgendwelche total dummen Entscheidungen treffe, weil es schnell gehen muss oder so etwas. Ja. Also ich glaube, es hat mehr mit dem Selbstvertrauen zu tun, aber mit dieser Art von Selbstvertrauen, die man kriegt, wenn man sich schon in Drucksituationen erlebt hat und gelernt hat, damit gut umzugehen und vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen und zu sagen, ich mag diese Drucksituationen, weil die bringen mich immer ein bisschen an meine Grenze oder über meine Grenze und damit kann ich stärker werden. Und dann ist natürlich auch dieses Thema Resilienz, also auch ein was genau versteht man unter Resilienz? Normalerweise versteht man unter Resilienz sozusagen die Fähigkeit, dass ich nach einer Niederlage oder nach einer sehr herausfordernden Zeit wieder aufstehe und weitermache. Das gehört sich ja auch zum Thema mentale Stärke. Und wie schaffe ich sie oder wie baue ich sie aus? Übung. Ja, da kommen wir jetzt noch genauer dazu. Aber das ist jetzt nicht etwas, was man hat oder nicht hat oder was unmöglich ist zu bekommen, sondern das ist etwas, was man aufbaut.
Ja, als ich so an Sicherheit gedacht habe und in diese Verbindung zur mentalen Stärke, habe ich halt mehr so gedacht, dieses, was bedeutet für mich mental stark? Und dann habe ich halt schon gedacht, wenn irgendwas passiert im Außen und was jetzt also nur als Beispiel mit Finanzen zu tun hat, also mit Geld oder keine Ahnung, hohe Rechnung kommt oder was auch immer, wie reagiere ich darauf emotional oder mental und versuche ich diese Sicherheit in mir zu haben im Sinne von, okay, ich schaffe das, egal was passiert. Oder ist meine Sicherheit oder dieses Gefühl von Sicherheit aufgebaut auf diesen äußeren Faktoren, wie halt Pläne?
Und abhängig davon,
ja. Ja, genau.
Also ich glaube, das ist wichtig zu entkoppeln, ja, dass du mehr oder weniger, ja, soweit es halt geht, unabhängig bist von dem, was im Außen passiert. Ganz schafft man das wahrscheinlich nicht. Aber sagen wir mal, die Entkoppelung wird immer größer und das hängt immer weniger zusammen. Und hat natürlich auch damit zu tun, dass man die Dinge richtig einschätzt, ja. Weil, okay, da kommt jetzt eine große Rechnung oder da kommt irgendeine Nachzahlung oder so etwas. Ist das jetzt wirklich etwas Lebensbedrohliches? Oder ist das einfach eine Mühsamkeit, mit der ich mich halt beschäftigen muss? So wie ich jeden Tag Mühsamkeiten als Unternehmer erlebe. Und natürlich, je länger man das oder je öfter man das erlebt hat und je länger man in dieser Routine drinnen ist, mit unerwarteten Hindernissen umzugehen, umso, glaube ich, umso leichter kann man das auch richtig einordnen. Ja, okay, da kommt halt wieder das oder kommt halt wieder das und dann muss ich wieder das machen und da. Aber ich weiß, es ist nicht lebensbedrohlich. Es ist eher so, dass wir ja nicht wirklich eine angepasste Reaktion haben darauf intuitiv, weil in unserem Nervensystem gibt es ja eigentlich nur Rest and Digest und Fight and Flight. Das heißt, es gibt nur die Stressantwort oder den Zustand von Entspannung. Und das ist ja gerade heutzutage ein Thema für uns, dass wir eigentlich einen konstanten Stresslevel haben, der ein bisschen über dem ist, dass wir nicht sagen können, ah, ich bin total relaxed den ganzen Tag, ja, aber das sind wir nicht, ja, weil es kommen eben E-Mails und Anfragen und ich bin in Meetings und der Kunde ruft an und da. Es geht so den ganzen Tag dahin. Aber wir sind eigentlich nicht dafür gemacht. Ja. Wir sind eigentlich dafür gemacht, auf die Jagd zu gehen und Stress zu haben, aber Überlebensstress und dann wieder in der Höhle zu sitzen und das Mammut zu verspeisen und Ruhe zu haben. Ja. Und deswegen haben wir auf diesen leichten Dauerstress keine intuitiv gute Antwort in unserem Nervensystem. Und umso wichtiger ist es dann sozusagen, sich bewusst Zeit zu nehmen, das Nervensystem hier und da runter zu fahren, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn eben unter Anführungszeichen kleine Mühsamkeiten daherkommen, nicht überzureagieren und nicht in den Überlebensmodus zu fallen, weil das ist einfach zu viel sozusagen. Das ist dann zu viel Stress und das bringt uns dann auch in diesen Tunnelblick, wo wir nicht gut nachdenken können, wo wir vielleicht kurzfristige oder Kurzschlussentscheidungen treffen, die langfristig nicht die besten sind. Also das ist auch mentale Stärke, sich in solchen Situationen kontrollieren zu können und das richtig einzuschätzen und zu sagen, okay, ich würde jetzt vielleicht intuitiv so reagieren, aber ist das die richtige Situation? Was wäre denn eigentlich jetzt, was ist eine angepasste Reaktion auf dieses Problemchen oder dieses Problem, das daherkommt?
Also man hört ja auch oft dieses, ja, wenn dann so eine Situation kommt, die mich herausfordert, so ja, Augen zu und durch, oder man sagt sich das vielleicht auch selber, dieses Durchsetzungsvermögen zu haben und dass man das dann gleichsetzt mit mentaler Stärke. Also wo erkenne ich denn da überhaupt, ob ich jetzt wirklich diese innere Stärke habe oder ob ich einfach funktioniere in dem Moment?
Naja, weißt du, das Augen zu und durch, das ist das, was ich vorher bezeichnet habe mit Tunnelblick. Ja, das ist halt, wenn du in einem Riesenstress bist, dann ist Augen zu und durch. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel in einem Unfall steckst oder es geht wirklich so ums nackte Überleben, dann ist Augen zu und durch. Ja, dann ist wirklich, okay, alles wird ausgeblendet und ich mache nur die Dinge, die ich hoffentlich richtig entscheide, um aus dieser lebensbedrohlichen Situation zu kommen. Aber wenn ich sage, boah, ich stecke in einem mühsamen Projekt oder in einem anstrengenden Job und der geht über Monate und Jahre, dann funktioniert diese Strategie nicht mit Augen zu und durch, weil das Stresslevel, das mich da begleitet, einfach zu hoch ist, als dass ich es Monate oder Jahre lang halten kann. Wochen gehen vielleicht, ja, dass ich sage, okay, puh, 3 Wochen, 4 Wochen, Vollgas, Augen zu, durch, wenig schlafen, nur eins nach dem anderen wie ein Roboter abarbeiten, das geht schon über eine gewisse Zeit, ja, und ist ja auch mal manchmal ganz interessant und man lernt sich kennen und man sieht, wo sind die Grenzen. Aber das Problem ist, ich kann da nicht klar denken. Ich kann nicht strategisch in die Zukunft entscheiden. Ich sehe nicht alle Möglichkeiten, die ich habe. Ich bin sozusagen da wirklich im Überlebensmodus. Und deswegen ist das keine Strategie, die funktioniert. Und da gehört natürlich Erfahrung dazu, zu sagen, in welchem Modus bin ich gerade? Bin ich gerade im Augen zu und durch Überlebensmodus? Und falls ja, ist der jetzt gut oder nicht? Oder ist der jetzt übertrieben? Oder bin ich in einem normalen, leichten Stress-Flow-Modus, in dem ich auch kreativ sein kann, in dem ich die Dinge gut weiterbringe und einen gewissen Zug reinbringe, ohne mich zu sehr zu stressen. Ich habe zum Beispiel einen Klienten, mit dem arbeite ich schon sehr lange, der hat gesagt, naja, weißt du, immer wenn ich in diesen Stressmodus reingehe, dann habe ich das Gefühl, ich bin wie ein Rennpferd auf der Trabrennbahn und ich sehe nicht links und rechts und sehe nur das Ziel vor mir. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, jetzt gehst du auf Amazon und kaufst dir so ein schwarzes, großes Plastik-Rennpferd und da stellst du dir auf den Schreibtisch und jedes Mal, wenn du merkst, du beginnst schlecht zu atmen oder du beginnst dich zu verkrampfen oder du beginnst zu schwitzen oder nervös zu werden, dann siehst du dieses Rennpferd an und erinnerst dich daran, dass du gerade dabei bist, wieder in diesen Modus zu gehen. Und dann haben wir halt so Separatoren entwickelt, ja, also so Unterbrechungen, die ihn da rausholen. Ja, also der muss dann aufstehen, dann muss er rausgehen, dann muss er ein paar bestimmte Dinge tun, die wir besprochen haben. Und das wird dann einfach eine Routine. Und so unterbricht man sich selber, wenn man in diesen Modus reinkommt oder wenn man halt zu lange drinnen ist. Jeder hat da andere Arten, sich daran zu erinnern. Ja, also der eine sagt, okay, ich nehme dann keine Zeit, gut zu essen. Ich schlafe zu wenig. Ich schiebe mein Fitnessprogramm raus. oder, ja. Und das sind immer so kleine Hinweise darauf, dass ich gerade dabei bin, in einen Rhythmus zu gehen, der zu schnell ist oder in dem ich zu wenig für mich tue, so dass es langfristig nicht nachhaltig ist. Und da muss ich eben ehrlich zu mir selber sein und dann auch Strategien entwickeln, wie ich das unterbreche.
Meinst du denn, dass man auch eine bestimmte mentale Stärke braucht, um zu sagen, ich nehme jetzt Zeit für mich, also um halt wirklich diese Grenze zu ziehen? Weil wahrscheinlich stecken irgendwelche Ängste dahinter oder dass man dann, weiß ich nicht, Angst hat, dass man vielleicht irgendwie in seiner Führungsrolle oder was auch immer nicht ernst genommen wird, wenn man sagt, oh mein Gott, der nimmt sich jetzt selber also mehr ernst als das Projekt, was eigentlich so wichtig ist. Dabei ist man schon so an seinen Grenzen und irgendwie muss man ja was machen, weil irgendwann sagt ja der Körper auch Stopp. Oder wann sagt der Körper überhaupt Stopp? Also wie erkenne ich das? An welchen Signalen?
Naja, die Sache ist, der Körper sagt viel früher Stopp als der Geist und deswegen treiben wir unseren Körper ja oft zu weit, weil wir geistig noch stärker sind oder mental noch stärker sind und da einfach den Körper overrulen. Ich glaube, das hat viel mit Selbstfürsorge zu tun. Ja? Also einfach damit zu sagen, dass auch zu einer konstant hohen oder konstant guten oder konstant optimalen Leistung dazugehört, Pausen zu machen, für mich zu sorgen, schauen, dass ich ein Self-Care-Programm habe, das halt gut genug ist, als dass ich diesen Rhythmus langfristig und dieses Tempo langfristig gehen kann. Da machen halt viele, gerade Männer, den Fehler, dass sie so sehr gewöhnt sind, viele auch vom Leistungssport von früher gewöhnt, wo sie halt 20 waren und jetzt sind sie 40 oder 45, aber sie haben noch immer diese gleiche Mentalität, dass sie sagen, der Körper muss mir gehorchen. Okay, das ist ja ein bisschen mühsam, okay, dann trinke ich noch einen Kaffee oder dann mache ich noch das oder dann gehe ich halt noch bisschen länger ins Fitnessstudio und quäle mich dort. Also, dass man irgendwann diese Strategie entwickelt, zu sagen, okay, was brauche ich wirklich in so einer Phase, wo ich merke, ich bin müde oder ich bin zu gestresst. Und manchmal ist es ja auch, mich komplett auspowern und durch die Bewegung den Stress abbauen. Nur langfristig brauche ich immer eine Balance. Ich brauche eine Balance von Stress und Entspannung, Stress und Entspannung. Und wenn ich den Stress mir schon über die Arbeit hole, dann brauche ich als Entspannung meistens einen Gegenpol. Wenn ich jetzt mich in der Arbeit fadisiere oder wenn ich in der Arbeit nur da bin und E-Mails beantworte und nur so einen leichten Outlook-Stress habe, dann brauche ich möglicherweise ein bisschen einen Ausgleich über den Sport, der mich durchaus auch fordert, mental und körperlich. Aber das ist schwierig, da so eine One-Size-Fits-All-Erklärung zu geben oder Rezept zu geben, weil jeder einfach ganz anders mit Stress umgeht und ganz anders seine Führungsrolle definiert und manche sind schon sehr gut dabei zu sagen, nein, ich habe mein Programm und ich schlafe genug und ich gehe dreimal in der Woche ins Fitnesscenter und ich habe Zeit für die Familie und ich meditiere und ich kümmere mich um mich. Und manche sind halt da ganz woanders. Manche stecken halt in einer 80-Stunden-Woche und sagen, nein, also das, ich kriege das jetzt noch weg und dann wird es besser. Aber es wird halt nie besser, weil sobald das weg ist, kommt halt das Nächste. Ja. Was ich gerne mache, ist, dass ich mit meinen Klienten so eine A- und B-Variante habe, dass ich sage, okay, optimalerweise hast du einen Stundenplan A, da machst du alles, wie es für dich optimal ist und so, dass du es wirklich langfristig halten kannst. Und dann haben wir eine B-Variante, wenn du auf Reisen bist oder wenn es gerade super stressig ist, dann machst du weniger für dich, aber du hast trotzdem noch so ein Minimalprogramm, so dass du den Kontakt zu dir und zu deinem Körper und zu einem guten Zustand und zur Entspannung nicht komplett verlierst. Das funktioniert relativ gut, aber das muss man immer ganz individuell machen. Aber ich glaube, wichtig, und das ist nicht individuell, wichtig ist eben, zu lernen, mit sich selber in Kontakt zu sein und die Signale des Körpers wahrzunehmen und sie nicht so immer wegzudrücken und sagen, na, da gehe ich jetzt noch drüber und noch einmal und dann wird schon. Weil es kommt normalerweise keine Zeit, wo dann, ah, herrlich, jetzt kann ich mich total entspannen. Nein, es kommt dann das nächste Thema und das nächste und das nächste und dann ist wieder Urlaub und dann wird man krank und bla bla bla, ja.
Okay, das sind ja körperliche Signale, aber wenn ich jetzt so auf die Gefühle, auf die Emotionen gucke oder auch auf die negativen Gedanken einfach, wenn ich die so wegdrücke oder wenn ich die ignoriere und dann einfach so durchhasse, weil ich eben stark sein möchte. Wie zeigt sich das denn, in meinen Entscheidungen, wenn ich das einfach wegignoriere oder zumindest versuche, es wegzuignorieren, dann wird das doch im Alltag immer wieder in meinen Entscheidungen irgendwie aufploppen. Oder hat das keinen Einfluss? Was meinst du?
Naja, das ist auch wieder sehr individuell. Da gibt's Menschen, die können das sehr lange wegdrücken und haben sozusagen das Berufliche so getrennt, dass sie dann noch immer ganz gute Entscheidungen treffen. Aber was man sehr viel sieht, ist, dass man schlecht schläft und dass man dann in der Nacht auch aufwacht und beginnt, Gedanken zu wälzen. Und oft sind diese Gedanken dann so Stressgedanken. Was passiert, wenn das nicht gut geht? Was passiert, wenn der Kunde abspringt? Was passiert, wenn der Auftrag nicht kommt? Was passiert, wenn der Mitarbeiter geht? Und so weiter und so weiter. Und dann beginnen wir oft so zu katastrophisieren. Das heißt, wir beginnen dann so eine Spirale loszutreten im Kopf und dann sagen wir, okay, wenn das schief geht, dann geht das schief und das und das und in 3 Wochen sitze ich auf der Straße. Obwohl das totaler Irrsinn ist und nie passieren wird. Aber das sind tatsächlich Gespräche, die ich oft habe mit Klienten, die mir erzählen, ja, das ist in meinem Kopf los. Das hat dann schon damit zu tun, dass wir einfach zu sehr aus der Balance sind. Und ja, weißt du, wenn ich eine gewisse Routine habe im Entscheidungen treffen und aus der Logik heraus weiß, ich muss jetzt links oder rechts gehen, um die Firma gut zu steuern, dann werde ich das relativ lange auch können in einem schlechten Zustand, weil ich es einfach aus der Erfahrung heraus mache. Ja? Aber die Nebeneffekte sind ja, dass mein Umfeld das mitbekommt, dass es mir nicht gut geht. Und diese menschliche Interaktion fällt dann weg. Ja? Weil wenn ich immer am letzten Zacken laufe, dann nehme ich mir nicht die Zeit, mich mit den Mitarbeitern hinzusetzen und denen wirklich gut zuzuhören und mit denen zu überlegen, wie geht's weiter oder richtig kreative Ideen zu finden oder, weißt du, eben so dieses Strategische, was darüber hinausgeht, über das ich schaff's gerade noch irgendwie, das Schiff weiterzulenken, das fällt dann halt flach und das fällt mir dann halt mit ein bisschen Verzögerung auf den Kopf.
Das heißt also, man funktioniert dann im Alltag, also wenn diese ganzen Aufgaben kommen, man funktioniert. Und dann aber, wenn man diese Ruhemomente hat, wie jetzt zum Beispiel, wenn man schlafen geht und man sich eigentlich um sich selber kümmern sollte, dann verfällt man halt in diese Spirale, wo dann eben diese ganzen Gefühle und Emotionen aufploppen wahrscheinlich. Aber hat das auch was mit diesem, was du immer sagst, damit zu tun, wer dann im Driver's Seat sitzt? Also wem überlasse ich gerade die Kontrolle oder sind das 2 unterschiedliche Sachen?
Alles hängt zusammen, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ruhemoment habe, ja, keine Ahnung, ich sitze an der Ampel oder ich sitze irgendwo und kann nichts tun oder ich sitze im Zug oder im Flugzeug oder ich wache in der Nacht auf und ich habe sozusagen nichts sauber gemacht in meinem Kopf, dann kommen da lauter so parasitäre Gedanken, die mich die ganze Zeit triggern und stören, weil die einfach tagsüber keine Zeit gehabt haben, um durchgedacht zu werden und dann kommen die halt am Abend oder kommen die halt in einem Break, wo das Gehirn sagt, ah, jetzt ist Kapazität frei, um nachzudenken, jetzt denken wir nach. Ja? Das ist meistens aber nicht der ideale Moment, um nachzudenken, sondern der ideale Moment, um nachzudenken, ist, wenn ich ausgeschlafen bin und in einem guten Zustand und sage, jetzt nehme ich mir 1,5 Stunden Zeit und nehme mir Ruhe und denke ganz bewusst über etwas her und nehme mir ein Thema her, das wichtig ist, das aktuell ist und ich nehme es mir aber proaktiv her und sage, jetzt denke ich darüber nach. Ja? Und dann denke ich das durch und dann kommt das auch nicht mehr in der Nacht oder zu einem falschen Moment. Das heißt, es ist dieses sich genug Zeit nehmen und bewusst auch Zeit nehmen zum Reflektieren, was da fehlt. Und weil du Driver's Seat angesprochen hast, ja sicher. Ich kann dann in dem Moment, wo ich mit meinen Gedanken kämpfe und nicht weiß, was soll ich tun, kann ich ja entscheiden, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Bin ich jetzt derjenige, der sagt, okay, das ist jetzt nicht der ideale Moment, aber ich weiß, warum das jetzt ist und das ist ein Zeichen dafür, dass ich etwas verändern muss, dass ich mir mehr Zeit nehmen muss, dass ich das Tempo runterschalten muss, dass ich mehr delegieren muss, was auch immer. Ja? Oder bin ich derjenige, der dann sagt, nein, jetzt weiterkämpfen und jetzt denke ich nach und mich weiter verkrampfen darauf und versuchen jetzt in dem Moment eine Lösung zu finden, was dann meistens nicht funktioniert und dann fehlt mir die Ruhe und dann fehlt mir die Konzentration und dann geht's halt am nächsten Tag so weiter. Ja? Also in solchen Momenten kann ich ja noch immer entscheiden, wie ich dann mit mir selber und mit der Situation umgehe, wenn ich weiß, dass ich das entscheiden kann. Ja,
ja. Aber das hat ja schon viel mit Eigenverantwortung auch zu tun. Wenn du jetzt so an deine Arbeit denkst, mit den Männern, die jetzt zum Beispiel zu dir kommen, ins Coaching. Hast du das Gefühl, dass so Eigenverantwortung für die mehr so als zusätzlicher Druck empfunden wird oder dass es eher entlastend ist?
Naja, ich arbeite ja zu 90% mit Unternehmern und sonst halt Führungskräfte, Geschäftsführer und so. Und die haben natürlich schon diese Proaktivität und die wollen ihr Leben gestalten und die wissen, dass sie etwas kreieren wollen. Also da ist jetzt Selbstverantwortung nicht so, dass große Thema. Im Fragebogen habe ich auch so eine Frage, hast du das Gefühl, dass du dein Leben selbst bestimmst? und auf welcher Stufe? Und falls nicht, welche Teile werden für dich bestimmt und so weiter und so weiter? Da ist normalerweise schon 8, 9, 10, dass sie das Gefühl haben, dass sie ihr Leben selbst bestimmen. Aber das ist das Äußere. Ja? Das, wo es oft ein Aha-Erlebnis gibt, ist da, wo sie lernen, dass sie ihre Gedanken und ihren Zustand auch sehr stark selbst beeinflussen können. Weil die kommen meistens mit der Idee, dass sie sagen, oh, ich habe so viele negative Gedanken, oh, ich denke so viel nach, ich habe diese Gedankenspiralen und so weiter. Und das ist dann das interessante Learning, dass sie sagen, ah, okay, das kann ich ja auch beeinflussen. Das ist gar nicht so schwer, da brauche ich nur ein paar Tools und Techniken und Gewohnheiten und das kann ich auch beeinflussen. Und das bringt ja mein Leben viel mehr in Einklang, weil ich dann nicht nur im Außen etwas beeinflussen kann und dann immer, wenn es mir innen nicht gut geht, versuche ich im Außen was zu machen, weil da weiß, da kann ich beeinflussen, sondern ich weiß dann plötzlich, ich kann meinen inneren Zustand auch beeinflussen und das gibt mir dann natürlich eine ganz andere Art von Freiheit und auch Gelassenheit und Zufriedenheit.
Also viele glauben ja auch, dass mentale Stärke sowas ist, was man hat oder eben nicht hat, also wie so eine Charaktereigenschaft. Aber eigentlich ist das ja falsch. Also ich meine, diese Annahme stimmt ja nicht. Wie könnte ich das denn so konkret trainieren, mental stark zu sein?
Das ist das Gleiche. Die Basis ist immer das Gleiche. Die Basis ist immer die Selbstwahrnehmung. Ja? Das heißt, der erste Schritt, den man meistens gehen muss, ist, dass man beginnt wahrzunehmen, was man denkt und was man spürt. Und ehrlich zu sich selber zu sein und auf diese Signale zu hören, und nicht das wegzuschieben und sich zu denken, naja, das interessiert mich nicht oder das hat keine Auswirkungen oder das kann ich ignorieren. Und danach ist das Interessante, sich selbst zu beobachten, wie man in Drucksituationen reagiert und vielleicht auch ab wo man beginnt zu kippen und was vielleicht auch der Grund dafür ist, dass man kippt, dass man einknickt oder dass man nicht das tut, was man sich vorgenommen hat. Ist es, weil ich zu viel habe? Ist es bestimmte Menschen, bestimmte Situationen, Themen, Uhrzeiten, was auch immer. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Faktoren, die da mitspielen. Aber einfach sich selbst besser kennenzulernen und dann auch realistisch einzuschätzen, was sind die Dinge, die mich stressen? Sind es eher, wenn zu wenig Geld reinkommt oder sind es eher Konflikte mit Mitarbeitern? Sind das eher die Kunden oder ist es eher, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich zu wenig Zeit mit der Familie verbringe? Und da einmal wirklich sauber zu machen und so eine realistische Inventur zu machen und nicht zu sagen, ja, ja, ist eh alles okay. Solange das Geld kommt, ist alles okay. Der Rest ist egal. Ja, weil das ist eine oberflächliche Stärke. Interessant wird's da ja erst, weißt du, das ist so wie wenn wir uns einen Film anschauen, ja. Wir haben noch nie einen Film gesehen und interessant gefunden, wenn der Hauptdarsteller nicht unter Druck gekommen ist. Warum? Weil unter Druck sehen wir einfach, wie Menschen wirklich reagieren. Und bei uns selber ist ja das Gleiche, weißt du? Ah, wenn alles in Ordnung ist und alles läuft so dahin und es plätschert, okay, dann ist es easy, dass es mir gut geht, ja? Aber was ist, wenn es dann nicht mehr so einfach ist? Was ist, wenn dann, keine Ahnung, irgendwelche gröberen Hindernisse kommen, mit denen ich nicht gerechnet habe? Oder ich werde krank oder ein Angehöriger wird krank oder der Firma geht es nicht gut oder? Wie gehe ich dann damit um? Da lerne ich mich dann wirklich kennen. Das heißt, ich muss mich in Situationen bringen, es müssen ja keine Katastrophen sein, aber ich muss mich in Situationen bringen, die unangenehm sind, weil nur in unangenehmen Situationen lerne ich mich selber kennen. Und dann kann ich auch Stärke aufbauen.
Okay, das heißt also, das ist ja mehr so der Reflexionsmodus, wenn ich mir das so anschaue, meine Verhaltensweisen, wie geht's mir dann in den und den Situationen. Aber was ist denn so ein Tool, das du hast, was du jemandem so mitgeben könntest, wie man in einer Situation direkt reagiert, wenn man merkt, oh, irgendwie fange ich an, gerade zu kippen oder etwas ist gerade passiert und das triggert mich voll.
Das hängt immer davon ab, von wo ich starte. Das Wichtige ist, dass ich mal so eine gute Baseline habe. Das heißt, dass ich mal ein Energielevel habe und eine emotionale und mentale Stabilität, auf die ich mich verlassen kann. Weil solange ich das nicht habe, kann ich auch nicht wirklich aufbauen, mentale Stärke. Ich kann mentale Stärke nur aufbauen, wenn mein genereller Zustand einigermaßen stabil ist und mein Energielevel einigermaßen stabil ist. Solange das nicht gegeben ist, muss ich einmal daran arbeiten. Und dann fange ich einfach an, in Situationen, wo ich bisher vielleicht nur zu 80% in das Unangenehme hineingegangen bin, fange ich plötzlich an, zu 90 oder zu 100% reinzugehen. Das heißt, ich habe irgendetwas, ich sage jetzt irgendwas, ein Gespräch mit einem Mitarbeiter und ich weiß, dass es wird sich für mich unangenehm anfühlen und da weiß ich, dass ich immer die Gewohnheit habe, das rauszuschieben Und nachher ärgere ich mich darüber, dass ich es rausgeschoben habe, weil da hängen halt noch andere Sachen dran, die dann auch rausgeschoben werden. Und dann beginne ich mal, das anders anzugehen und sage, okay, in diesem Gespräch mit dem Mitarbeiter geht es jetzt nicht nur darum, um die äußere Wirkung und was dadurch entsteht, sondern ich nehme das für mich als Übung und sage, das nächste Mal, wenn so eine Situation kommt, dann zwinge ich mich dazu, es nicht rauszuschieben, sondern gehe es sofort an.
Ja.
Und dann merke ich, es geht ja nicht so sehr darum, was das Thema ist oder was die Situation ist, sondern es geht darum, mich zu beobachten, wie ich mich selber vielleicht belüge, um mir Gründe zu geben, warum ich das jetzt rausschiebe. Und sobald ich einmal ehrlich zu mir bin und sage, okay, nächstes Mal schiebe ich es nicht raus, nächstes Mal gehe ich es gleich an, sobald ich schon merke, da läuft das in die falsche Richtung, ich gehe es gleich an. Ah, okay, es geht ja. Niemand ist gestorben. Vielleicht hat es einen Konflikt gegeben, okay, aber der geht auch vorüber. Und was lerne ich darüber über mich? Dass ich das sehr wohl auch im Moment angehen muss und dass ich es nicht rausschieben muss. Das heißt, ich bekomme von mir ein anderes Bild. Ich bekomme von mir das Bild plötzlich von jemandem, der die Themen angeht, wenn sie sich zeigen und nicht das Bild von jemandem, der immer etwas herausschiebt. Und das verändert natürlich mein Selbstvertrauen und Selbstvertrauen und mentale Stärke, das gehört natürlich stark zusammen.
Ja klar, es gibt ja auch Sicherheit, also wenn ich darüber nachdenke, also wenn ich vor einem Konflikt bin und dann aber wirklich von mir dieses Bild auch aufbaue, dass ich in dem Moment reagieren kann, dann bekommt man ja auch so eine Sicherheit in sich selbst, dass man weiß, okay, egal was kommt, ich bin in der Lage, das zu regeln. Ne?
Genau.
Ja, so kann man ja auch Teams besser führen.
Ja, alles kannst du besser führen. Du führst dich besser und dadurch führst du auch andere besser. Ja? Die Herausforderung ist, dass wir in so einer Wohlstandsbubble leben heutzutage, dass wir kaum in diese Situationen kommen. Deswegen machen die Leute gerne Extremsport oder, keine Ahnung, laufen Triathlons oder Fallschirmspringen oder Autorennen oder so etwas, weil sie dann wieder in diese Extremsituationen kommen und das natürlich Spaß macht. Und auf der anderen Seite merken sie, dadurch werde ich mental stärker, ja, weil ich halt Stress besser aus. Und das nehme ich dann natürlich ins restliche Leben mit.
Ja, man fordert sich selber heraus sozusagen.
Genau, aber das muss nicht über hartes Training sein, wie zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Triathlon, sondern das kann über softes Training wie Meditation und Übungen, wo ich mich fokussiere und wo ich meinen Verstand beherrsche, genauso funktionieren. Also das heißt jetzt nicht immer, es muss nicht immer krachen. Ja? Es geht weich auch, aber ich muss halt konsequent sein und ich muss das zu einer Gewohnheit machen, dann funktioniert das.
Glaubst du, das ist ein Mythos, dass man sagt, man kommt überhaupt an diesen Punkt, wo man seinen Verstand beherrschen kann? Also glaubst du, es ist dann, wenn man es kann, so nach dem Motto, dann ist man nur noch auf dieser Linie und egal was kommt, man kann es? Oder bewegt man sich auch immer in so einem, okay, ich habe eine Phase, wo ich das gut kontrollieren kann und dann kommt wieder irgendwas, was mich wieder auf eine höhere Ebene vielleicht auch bringen könnte?
Ja, also mein Modell ist immer, dass ich meinen Klienten sage, schau, mit dem Zustand, egal jetzt, ob das emotional, mental ist oder Energie oder es geht mir gut, sind immer so Ausschläge. Ja, es geht rauf, es geht runter, es geht uns wieder gut und dann kommt wieder eine Mühsamkeit. Ja. Mein Ziel ist immer, dass wir aus solchen Ausschlägen halt solche Ausschläge machen. Ja. Dass wir immer uns weniger von der Ideallinie entfernen sozusagen und dass je besser ich mich kenne und je mehr Tools ich habe, umso früher kann ich gegensteuern. Wenn ich merke, es geht bergab, dann kann ich früher gegensteuern. Das heißt, die Kurve bleibt insgesamt flacher. Und ob man irgendwo an diesen Punkt kommt, wo man dann sozusagen nur mehr im Flow ist und dann gar nichts rausbringt. Ja. Wenn du die Studien anschaust, es gibt Studien zu Seelenmönchen, die begonnen haben mit 7, 8, 9 Jahren zu meditieren und ihr Leben lang 8 Stunden pro Tag meditiert haben. Die haben ein Hirn, das auch in einem Scan ganz anders aussieht als ein normales Hirn. Und die haben natürlich eine Beherrschung ihres Verstands, die einfach einem ganz anderen Level ist als die unsere. Ja, nur wir leben halt nicht in einem Kloster und wir können nicht 8 Stunden meditieren. Das heißt, ich glaube, das Ziel ist, eine sinnvolle Balance zu finden, wo ich sage, ich habe genug Beherrschung, dass es mir gut geht, weil das Ziel ist ja, dass es mir gut geht. Das Ziel ist ja nicht, keine Emotionen zu spüren oder immer im Flow zu sein, sondern das Ziel ist ja, dass es mir gut geht. Ja? Und da kann es ja durchaus mal sein, dass es mir ein paar Tage nicht so gut geht und dann, dass es mir ein paar Tage vielleicht übertrieben gut geht, solange die Balance stimmt und ich insgesamt damit glücklich bin. Das heißt, ich glaube, für den Otto-Normalverbraucher gibt es keine perfekte Balance und keinen hundertprozentigen immerwährenden Flow, aber es gibt sehr wohl einen Zustand, mit dem ich insgesamt glücklich sein kann und mit dem ich insgesamt zufrieden sein kann. Sonst wäre es ja vielleicht auch irgendwo langweilig, ja, wenn es uns immer gleich gut gehen würde. Weiß ich nicht.
Ja, klar, aber ich glaube, also ich habe eh immer das Gefühl, dass Gefühle, Emotionen, dass all das immer so verteufelt wird, zumindest die schlechten. Und man jagt dann immer so etwas hinterher und weiß ich nicht, manchmal vergehen auch Jahre, wo du wirklich das Gefühl hast, dass du immer diesem Bild hinterherjagst, ich muss immer glücklich sein oder es muss immer toll sein und es muss immer schön sein. Und dabei vergisst man aber, dass ja eigentlich alles wirklich immer zwei Seiten hat. Also ich meine, hell, dunkel, laut, leise, also alles funktioniert ja so, dass es immer diese zwei Seiten gibt. Und ich glaube, wenn man sich dem, also das einfach mal einem bewusst macht, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so schlimm. Dann kann man vielleicht auch mal realisieren, dass auch zu guten Gefühlen auch schlechte Gefühle gehören und dass es nicht so schlimm ist. Und dass es eher schlimm ist, die Schlechten zu unterdrücken, weil sie dann halt an irgendeiner anderen Stelle wieder auftauchen. Und
ja,
die müssen halt raus. Ne? Ich meine, so sind wir geboren.
Erstens tauchen sie an einer anderen Stelle wieder auf. Und zweitens vermeiden wir dadurch, dass wir uns weiterentwickeln und lernen können. Ja, wenn ich negative Gefühle, ist ja schon mal ein falsches Wort. Ja? Mhm. Negativ ist ja schon eine Bewertung. Sagen wir mal vielleicht unangenehme Gefühle. Unangenehme Gefühle müssen ja nicht negativ sein, weil die sind ja negativ im Sinn von, sie fühlen sich nicht gut an, aber sie sind positiv in dem Sinn, dass ich dadurch lernen kann. Von positiven Gefühlen kann ich wenig lernen. Kann ich sagen, ah, okay, heute geht es mir gut, weil ich das gemacht habe, okay, ich werde mehr davon machen. Negative Gefühle sind ja viel interessanter, weil da habe ich wirklich ein Learning. Ah, okay, das fühlt sich nicht gut an, was habe ich vorher gemacht? Okay, und was wäre eine Alternative? Da muss ich ja viel mehr nachdenken, da kann ich ja viel mehr wachsen. Wann lerne ich mehr? Ich lerne nicht mehr, wenn ich etwas gewinne, ich lerne immer mehr, wenn ich etwas verliere. Und in unserer Gesellschaft wird halt alles, was unangenehm ist, vermieden oder man versucht, das Unangenehme zu vermeiden, weil man diese Illusion hat, ah, es muss mir immer gut gehen und jeder Abend muss perfekt sein und keine Ahnung, das Leben ist nur Sonnenschein. So ist es nicht. Ja? Wenn wir ein bisschen gleichmütiger wären und sagen, ich akzeptiere einfach, was da ist und dann denke ich mit ein bisschen Zeit und Abstand darüber nach, was da gut daran ist und sage nicht gleich, oh, ein unangenehmes Gefühl, also muss ich es wegdrücken, sondern okay, ein unangenehmes Gefühl, ich akzeptiere das, ich gehe dann durch, es wird ja aufhören irgendwann, das unangenehme Gefühl und wenn es nicht aufhört, dann hat das auch einen Grund und ich schaue mal, was ich dadurch lernen kann und wie ich mich dadurch entwickeln kann. Das ist ja viel interessanter.
Ja, genau. Also ich muss gerade so, als du das erklärt hast, musste ich gerade so an diesen Begriff, den es ja gibt, dieses Safe Space denken. Also wenn man das manchmal so hört, ja, dass da hier bist du in deinem Safe Space und hier kann dir nichts Schlimmes passieren und so weiter. Und in der Verbindung dazu habe ich das letztens von einem gehört. Ich weiß gar nicht, der macht so Workshops. Ich habe den Namen vergessen von dem Coach. Im amerikanischen Raum ist das, also Workshop schon so was innere Klarheit zu tun hat, aber mit Tanz verbunden. Also die zeigen das dann in einer ganz bestimmten Form von Tanz. Und da hat er auch gesagt, wir haben hier keinen Safe Space, also das machen wir bewusst nicht, sondern wir haben hier einen Space, wo wir dann aber halten. Also alles, was du dann fühlst, halten wir, so dass du nicht alleine bist. Aber du wirst hier nicht in irgendeinen Raum kommen,
in Watte eingepackt,
wo dir nichts passt. Genau, richtig. Und da habe ich auch gedacht, ja, stimmt. Aber das ist halt wirklich etwas, was man jetzt immer mehr hört, ne? Dieses bloß nichts sagen und ja.
Ja, das ist ja auch, weißt du, das ist ja auch eine Tendenz in unserer Gesellschaft, dass wir versuchen, das ganze Unangenehme wegzuhalten. Und das beschränkt uns teilweise total in unserer Entwicklung. Ja? Wir brauchen jetzt nicht unbedingt einen Krieg, natürlich. Keiner will Krieg haben oder keiner will das Trauma, das daraus entsteht. Aber ein bisschen mehr mit der Realität in Kontakt sein und ein bisschen mehr mit Drucksituationen in Kontakt sein und mit unangenehmen Situationen, das bildet natürlich schon den Charakter und die Persönlichkeit. Ja? Wenn ich immer alles vermeide, was unangenehm ist und wenn ich in einer Gesellschaft lebe, die alles tut, um das Unangenehme zu vermeiden, dann wird diese Gesellschaft halt wahrscheinlich auch irgendwann sich schwer tun, sich gegen andere Gesellschaften durchzusetzen, wo man nicht nach diesem Credo lebt. Ja.
Ja, stimmt. Gut, vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
Danke für die guten Fragen, Nathalie. Und ich hoffe, es hat interessante Inhalte gegeben. Und nicht vergessen, Podcast und YouTube-Kanal abonnieren.
Schaut wieder rein. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.